Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Guten Tag, dazu begrüßt Sie Susanne Kuhlmann. Wir beschäftigen uns gleich mit Baumrinde, einem bisher unterschätzten Rohstoff, aus dem sich Möbelplatten, Jacken und Glasuren machen lassen. Wie? Das schildert Charlotte Wenig vom Max-Planck-Institut in Potsdam. Klimawandel. In Südostasien fühlen sich die Menschen wie im Backofen während der massivsten Hitzewelle seit Jahrzehnten. In Aurich in Niedersachsen protestiert ein Aktionsbündnis morgen gegen Tiertransporte. Warum, erläutert uns Ina Müller-Arnke von der Tierschutzorganisation Vierpfoten. Und im Selbermacht-Tipp beschreibt Moritz Metz schließlich, was man mit seinem Rad anstellen kann, um es unattraktiv für Diebe zu machen. Beim Abholzen von Bäumen bleibt sie übrig, massenhaft. Ein Teil wird auf Gartenbeeten verteilt, das meiste aber einfach verbrannt. Dass Baumrinde dazu eigentlich viel zu schade ist, weil sich viel mehr daraus machen lässt, das zeigt Dr. Charlotte Wenig vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Alles begann mit Grundlagenforschung in der Region Berlin-Brandenburg. Wie schält man die Rinde vom Stamm? Wie macht man sie flexibel? Und wie werden daraus so unterschiedliche Dinge wie Jacken und Möbelplatten? Es fängt an mit schwerer Arbeit im Wald.
Ja, das stimmt. Also Baumrinde schälen ist nicht so einfach. Das kommt ganz darauf an, welchen Baumrinde man da schält. Aber grundsätzlich muss der Baum, man sagt, im Saft stehen. Das bedeutet, der Baum ist voll mit Wasser. Das ist so jetzt so die Jahreszeit bis in den frühen Sommer rein. Und da lässt sich die Rinde am besten schälen. Das bedeutet aber, wie gesagt, dass die Rinde halt sehr nass ist und dementsprechend auch sehr schwer. Und ich habe damals auch, als ich angefangen habe, Baumrinde zu schälen, mit Leuten gesprochen, die das früher gemacht haben, zum Beispiel dann bei der Waldarbeit. Und die haben dann auch berichtet, dass das immer eine recht unliebsame Arbeit war.
Sie wollten ja wissen, wie sich die natürlichen Eigenschaften von Baumrinde nutzen lassen, um daraus zum Beispiel Produkte mit einer langen Lebensdauer zu machen. Und haben sich dazu Kiefer, Lärche, Birke und Eiche angeschaut. Welche natürlichen Eigenschaften hat deren Rinde denn?
Die haben sehr unterschiedliche Eigenschaften. Das ist auch einer der Gründe, warum Baumrinde im Vergleich zu Holz zum Beispiel weniger erforscht ist und wir auch weniger wissen. Jede Baumrinde ist ganz unterschiedlich in ihrer Struktur und dementsprechend auch in ihren Eigenschaften. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man für jeden Baum auch eine tolle Anwendung finden könnte. Zum Beispiel die Kiefernrinde. Die habe ich mit einer Wasserglycerinlösung flexibilisieren können. Dann wird die so ähnlich wie Leder und Holz. Und daraus konnten wir dann zum Beispiel Textilien herstellen. Andere Eigenschaften des Baumrinden sind komplex in ihrer chemischen Zusammensetzung. Das habe ich zum Beispiel genutzt, um dann Keramikglasuren herzustellen in unterschiedlichen Farben. Und da sieht man auch, dass unterschiedliche Rindenarten unterschiedliche Farben erzeugen.
Bleiben wir nochmal bei den Textilien. Wie sieht denn eine Jacke aus Rinden aus und wie trägt die sich?
Wenn man sich so eine Kiefer anschaut, dann ist die unten so dick und schuppig und oben hat man diese sehr glatte Rinde. Das nennt sich auch Spiegelrinde. Das ist die Rinde, die wir dafür genutzt haben. Das heißt, man hat am Ende so eine rot-braune Jacke, die auch diese charakteristischen Rindenflecken auch hat. Die Rindenjacke trägt sich nicht so wahnsinnig gut. Also bei den ersten Tests hatte ich das Gefühl, das fühlt sich so ein bisschen an wie Leder. Vielleicht könnte Rinde ja ein Lederersatz sein. Ne, ist ja ein großes Thema. Wie kann man vielleicht diesen auch sehr toxischen Gerbungsprozess ersetzen? Und es hat sich aber herausgestellt, dass Rinde ist ungefähr 5-mal steifer als Leder. Das bedeutet, unsere erste Rindenjacke sah zwar schick aus, aber unser Modell konnte da drin seine Arme nicht heben.
Also mehr eine Zwangsjacke.
Mehr eine sehr unbequeme Jacke, die aber dafür sehr gut roch. Das Problem haben wir dann mit Weben behoben. Das ist letztendlich eine uralte Textiltechnik, die ganz viele Materialien flexibler macht, als sie eigentlich sind. Baumwolle, wir kennen so ganz alte Jeanshosen. Es gibt eine spezielle Webtechnik, mit der dann auch Jeans beweglich gemacht wird oder beweglich geworden ist. Und diese Technik, also dass man sozusagen die Geometrie der Baumrinde ändert, durch Weben haben wir uns zunutze gemacht und die zweite Baumrindenjacke, die war dann auch beweglich. Aber ich muss sagen, die Idee war halt, wie könnte man den Schutz des Baumes für den Menschen benutzen? Das war so ein bisschen der Gedanke bei den ganzen Textilien. Das macht, glaube ich, eher Sinn in architektonischen Anwendungen. Also deswegen habe ich dann auch eine Installation entwickelt, eine Kugel aus Baumrinde, wo man reingehen kann. Dann kann man auch da drin schauen, wie es ist, in Baumrinde zu sein, ohne dass man dafür eine Jacke anziehen muss.
Dann haben Sie die Glasur erwähnt. Wie funktioniert das mit Baumrinde?
Pflanzenasche für Glasur zu verwenden, ist eine ganz, ganz alte Technik. Also das wurde schon Ewigkeiten gemacht. Und die Idee ist halt dabei, Glasur wird ja auf Keramik drauf gebrannt, damit die Keramik wasserfest wird oder halt auch beständig gegen andere Chemikalien. Und je nachdem, welche Zuschlagstoffe man dazu gibt, können sich halt Glasuren färben. Und ich habe eine transparente Glasur genommen, also gar keine eigene Farbe hatte, und habe dann immer entweder Eichenasche dazu gemischt oder Fichte oder Kiefer oder Lärche und dann da gesehen, dass dann dadurch unterschiedliche Farben entstehen. Und das Schöne daran ist, Baumrinde wird im Sägewerk verbrannt, nass verbrannt meistens, und dementsprechend gibt es sehr, sehr viele Rindenascheabfälle. Also es gibt einfach große Mengen und die könnte man halt für Keramik verwenden. Also damit wird auch der allerletzte Rest von Baumrinde dann noch langlebig verwendet.
Und was man noch aus Baumrinde machen kann, sind Möbelplatten, so ähnlich wie Spanplatten. Wie funktioniert das mit den Baumrindenbestandteilen?
Die Idee war hierbei, dass die Rinden ja auch sehr unterschiedlich sind in ihrer Materialstärke. Während diese Kiefernrinde, die für die Textilien benutzt wurde, sehr dünn und flexibel ist, ist zum Beispiel Eichenrinde ja sehr dick, aber auch sehr unterschiedlich. Und mein Ziel war es, oder mein Wunsch, die Rinde zu einem gewissen Grad zu standardisieren, damit wir sie zum Beispiel auch im größeren Maße benutzen können. Also zum Beispiel durch Sägen bearbeiten oder mit Fräswerkzeugen bearbeiten. Und dafür habe ich Rinde miteinander verpresst. Also ich habe zum Beispiel zwei Eichenrindenplatten genommen, habe eine Platte um 90 Grad verdreht und diese dann mit Hitze und Druck und der rindeneigenen Feuchtigkeit verpresst. Und die internen Klebeigenschaften reichen dann auch aus, dass diese beiden Platten sich miteinander verbinden. Also ganz ohne künstliche Klebstoffe konnten wir dadurch dann Platten erzeugen, die dann halt gesägt werden können, zum Beispiel zu Möbeln.
Haben Sie durch die lange Beschäftigung mit der Baumrinde ein ganz neues Verhältnis zu Baumrinde gefunden?
Ich würde sagen, ich habe dadurch ein anderes Verhältnis zu lokalen Biomaterialien gefunden. Ich bin vom Studium her Designerin und habe gelernt, wie man mit unterschiedlichen synthetischen Werkstoffen arbeitet. Aber dabei wird meist vergessen, dass total tolle Materialien um uns herum wachsen und dann auch oft nicht genutzt werden. Und ich finde, Baumrinde ist ein Beispiel dafür, wie wir eigentlich lokale Werkstoffe schön und langlebig einsetzen können.
Die Designerin Charlotte Wenig vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam war das über ihre Baumrindenprojekte. Südostasien leidet unter der längsten und massivsten Hitzewelle seit Jahrzehnten. Klimaexperten führen sie auf den Klimawandel und die Auswirkungen eines starken El Niños im Pazifik zurück. Jennifer Johnston wirft einen Blick in die betroffenen Länder, von Thailand über Kambodscha bis Vietnam.
Die Straßenverkäuferin Bupa Nakin dreht in Thailands Hauptstadt Bangkok Fleischbällchen auf einem Grill. Manchmal ist mir schwindelig. Kaltes Wasser hilft. Sie versucht, im Schatten zu bleiben, so gut es geht. So heiß habe sie es noch nie erlebt, erzählt sie einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP. An ihrem Stand hält Bonsri Wankhef mit seinem Roller. Er ist Essenslieferant und den ganzen Tag auf Bangkoks Straßen unterwegs, wo es wenig Bäume und Schatten gibt und sich die Betonflächen besonders aufheizen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich zusammenbreche, wenn ich draußen bin. Aber ich habe keine Wahl, ich muss arbeiten. Wer kann und genug Geld hat, bleibt in Wohnungen, Cafés und Büros mit Klimaanlagen. In Thailand, Myanmar oder Vietnam warnen Behörden die Menschen, wegen der Hitze vor die Tür zu gehen. In Kambodscha hat die Regierung die Unterrichtsstunden für Schülerinnen und Schüler um 2 Stunden pro Tag verkürzt, um die Kinder vor der massiven Mittagshitze zu schützen. In einer Erklärung des Kinderhilfswerks UNICEF heißt es, im asiatisch-pazifischen Raum seien mehr als 240 Millionen Kinder von einer Vielzahl von Krankheiten und sogar dem Tod bedroht, wegen immer heißerer und längerer Hitzewellen. Klimaexperten führen die aktuelle Hitzewelle auf den Klimawandel zurück, verstärkt durch einen starken El Niño. Ein Wetterphänomen, das alle paar Jahre auftritt und sehr heißes, trockenes Wetter mit sich bringt. Ich habe den Eindruck, dass die Ernsthaftigkeit des Klimawandels nicht erkannt wird, sagt Professor Benjamin Horton, Klimawissenschaftler an der Nanyang Technological University in Singapur. Nächste Woche um diese Zeit wird es eine andere klimabedingte Katastrophe geben. Menschen werden auf tragische Weise ums Leben kommen oder ihr Hab und Gut verlieren. Und das nur, weil man nicht auf uns gehört hat. Horton forscht seit 25 Jahren zum Klimawandel. Die Erkenntnisse von ihm und seinen Kollegen würden jedoch ignoriert, was sie zunehmend frustriere. Mehr als 40 Grad Celsius zeigt das Thermometer in Südostasien teilweise an. Die gefühlte Temperatur liegt weit höher, bei mehr als 50 Grad. Lebensgefährlich für Tiere und Menschen. In Vietnam treiben Hunderttausende Fische tot an der Wasseroberfläche eines Sees. In Kambodscha kühlen Tierpfleger Elefanten mit feuchten Tüchern. In Thailand sind bereits 30 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben. Für den Monat Mai, in dem eigentlich die Regenzeit beginnt, ist es in Südostasien viel zu trocken. In Thailand beten die Menschen daher für Regen. Dutzende Menschen ziehen in einer Prozession durch die Straßen eines Dorfes im Zentrum Thailands. Hier hat es seit Monaten nicht geregnet. Auf der Urlaubsinsel Koh Samui wird bereits das Wasser knapp. Landwirte fürchten um ihre Ernte. Laut lokaler Medien legen Hühner derzeit wegen der Hitze weniger und kleinere Eier. Professor Benjamin Horton sagt, in Zukunft werden die Hitzewellen noch häufiger kommen.
Heatwaves. Unfortunately for the future.
Leider werden sie in Zukunft noch heißer sein. Sie werden noch länger andauern und immer mehr Menschen betreffen, bis wir das Problem lösen. Und das Problem ist, stopp die Emission von Treibhausgasen.
Stop emitting greenhouse gases.
Die Menschen in Südostasien spüren die Auswirkungen des Klimawandels derzeit besonders stark. Viele Menschen in der Region fragen sich, wie bewohnbar und lebenswert ihre Heimat in Zukunft noch sein wird.
Südostasien hat sich in einen Backofen verwandelt und Jennifer Johnston berichtete. Tiertransporte sofort stoppen. Das gleichnamige Aktionsbündnis beteiligt sich morgen Vormittag an einem Protesttag in Aurich in Niedersachsen. Dort gibt es eine Tiersammelstelle, wo jährlich hunderte Transporte von lebenden Tieren in Länder der EU und in Drittstaaten beginnen. Das sagt die Tierschutzorganisation Vier Pfoten, die auch zum Aktionsbündnis gehört. Die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichten sich einerseits, für das Wohlergehen von Tieren als fühlende Lebewesen zu sorgen. Andererseits wird eingeräumt, dass das eine große Herausforderung sei. Und so steht die geplante Aktualisierung der EU-Tierschutz-Transportverordnung noch aus. Vor 2 Jahren hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir gemeinsam mit Kollegen aus Dänemark, Schweden, Belgien und den Niederlanden einen besseren Tierschutz bei Transporten verlangt. Hat sich seitdem etwas getan? Das habe ich am Vormittag Ina Müller-Arnke gefragt, die sich bei der Tierschutzorganisation Vier Pfoten mit Lebendtiertransporten befasst.
Leider nein. Also was die gesetzliche Seite anbetrifft, sieht es eher schlecht aus. Also die Bundesregierung ist immer noch der Meinung, dass sie kein bundesweites Verbot dieser ultralangen Transporte in Länder außerhalb der EU erlassen kann. Wir haben aber mehrere Rechtsgutachten, die belegen, dass das rechtlich möglich ist und fordern Cem Özdemir auf, dies zu tun. Und auf EU-Seite sieht es so aus, dass auch die Kommission im Moment in ihrem derzeitigen Entwurf zur Überarbeitung der EU-Transportverordnung ein solches Verbot nicht vorsieht. Wir das aber natürlich gemeinsam mit anderen Tierschutzorganisationen vehement einfordern. Tatsache ist halt, dass die Tiere, es wird also auch von Deutschland, werden schwangere Rinder über weite Strecken, das sind also 5.000, 6.000 Kilometer weite Strecken, in LKWs und auf Schiffen transportiert, in ferne Länder, wie Sie schon sagten, Ägypten, Marokko oder in die Türkei. dort werden sie dann ihr Kalb gebären und dann werden sie nach kurzer Zeit dort geschlachtet und zwar auf äußerst grausame Weise, ohne Betäubung. Und all dies sind eben Dinge, wo wir denken, wir müssen hier unsere Verantwortung wahrnehmen und diese Tiere dürfen gar nicht erst in solche Länder geschickt werden, wo man eben auch nicht kontrollieren kann, wie es den Tieren geht. Dort gibt es eben keine Tierschutzvorgaben und deswegen sind wir für ein komplettes Verbot.
Wie ist das denn mit der Verantwortung bei den Tiertransporten in Drittländer, also außerhalb der EU-Grenzen? Wer trägt die in diesen Fällen?
Genau, die trägt natürlich diejenigen hier in der EU. Also wir haben die Verantwortung, unsere Tiere zu schützen, egal wo sie sind. Ja, also wenn man kann ja nicht sagen, wir haben hier in der EU bestimmte Tierschutzstandards und wenn wir die Tiere exportieren, ist es uns egal. Es gibt auch ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, das gesagt hat, dass die EU-Transportverordnungsvorgaben eingehalten werden müssen, bis das Tier im Drittland seinen finalen Bestimmungsort erreicht hat. Also auch im Drittland müssen diese Vorgaben eingehalten werden. Nur es gibt überhaupt keine Kontrollinstanz in diesen Drittländern, die das kontrollieren könnte. Was wir wissen, ist, dass es furchtbare Zustände gibt in Sachen Tierbehandlung, Tiermisshandlung, aber auch die klimatischen Verhältnisse passen überhaupt nicht für diese meistens Milchrassen von Hochleistungsmilchrassen reden wir hier, die in diese Länder geschickt werden. Die brauchen bis zu 200 Liter Wasser allein am Tag, um eine enorm hohe Milchleistung bringen zu können. Und dieses Wasser ist halt in heißen Ländern auch überhaupt nicht vorhanden. All dies wird eben nicht kontrolliert und von NGOs, die vor Ort sind, schon seit Jahrzehnten, wissen wir, dass die Zustände eben alles andere als tierschutzgerecht sind.
Wie könnte man das denn ändern? Wie müsste man es ändern?
Indem man Transporte in solche Länder verbietet.
Die deutsche Tierschutztransportverordnung, die regelt ja manches strenger als die EU-Vorgabe. Was ist besser und wo liegen auch hier die Defizite?
Ja, also die deutsche Transportverordnung regelt nur Transporte, die innerhalb Deutschlands stattfinden und beendet werden. Strenger insofern, dass zum Beispiel Geflügeltransporte oder auch für Kaninchen, also Tiere, die in Kisten transportiert werden, die dürfen zum Beispiel nur in Anführungsstrichen 2 Stunden am Schlachthof stehen und müssten dann getränkt oder gefüttert werden. Das heißt, in der Regel müssen sie dann ausgeladen werden. Nachdem diese Tiere allerdings schon einen Transport von bis zu 12 Stunden hinter sich hatten. EU-weit ist es sogar erlaubt, dass diese Tiere auch noch 12 Stunden am Schlachthof stehen dürfen, bevor sie ausgeladen werden müssen. Außerdem gibt es in Deutschland jetzt die Regelung, dass bei Temperaturen über 30 Grad die Transporte nur 4,5 Stunden dauern dürfen. Wir sind allerdings der Meinung, sie müssten komplett verboten werden, wenn es 30 Grad sind, weil es einfach in den Transportfahrzeugen noch mal viel heißer wird als die Außentemperaturen.
Die Witterung ist ja hier auch ein Thema. Der Platzmangel, die unzureichende Versorgung, Sie haben es gerade beschrieben. Was sind Ihre weiteren Forderungen für die Transporte von Rindern, Schweine, Geflügel und anderen Nutztieren?
Also wir fordern ein Verbot jeglicher Langstreckentransporte. Das sind solche, die länger als 8 Stunden dauern. Also bei uns wäre nur bis zum nächsten Schlachthof und nie länger als 8 Stunden für alle Tiere. Für Geflügeltiere und besonders vulnerable Tiere fordern wir Maximum 4 Stunden Transportzeit. Und wir fordern auch ein Verbot jeglicher Transporte von ganz jungen Tieren, die noch auf Milchnahrung angewiesen sind, wie zum Beispiel Kälber oder Lämmer. Die sind eben wirklich darauf angewiesen, Milch zu trinken. Das ist auf Transportfahrzeugen nicht möglich. Und sie sind eben meistens auch noch viel zu jung und kriegen dann alle möglichen Infektionen, weil sie eben gemischt werden mit anderen Tieren. Und das hat häufig einen sehr massiven Einsatz von Antibiotika auch noch zur Folge.
Soweit Ina Müller-Arnke von Vier Pfoten, einer Organisation im Aktionsbündnis Tiertransporte sofort stoppen, das morgen in Aurich in Niedersachsen protestiert.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
Wenn Sie zu den vielen Menschen zählen, denen schon mal ein Fahrrad geklaut wurde, dann wissen Sie, wie ärgerlich das ist. Jetzt kommt wieder die Hochzeit für Fahrraddiebstähle. Unser Selbermachautor Moritz Metz hat sich zum Teil ungewöhnliche Gedanken darüber gemacht, wie man sein Rad vor Diebstahl schützen kann. Wie denn, Moritz?
Ja, also dazu gehören einerseits natürlich Maßnahmen, die es Dieben erschweren, ein Fahrrad schnell mitzunehmen, weil das richtige Absperren und ein gutes Schloss, das sind natürlich die Grundlagen. Dann kann man aber auch die Einzelteile des Rades gut schützen, Stichwort Schnellspanner, abschaffen. Und es kann eine Möglichkeit sein, ein Fahrrad bewusst unattraktiv umzugestalten, damit die Langfinger keinen hohen Wiederverkaufswert entdecken an dem Fahrrad. Das ist dann letztlich Psychologie.
Und wie macht man das, dass sein Rad bewusst unattraktiv aussieht?
Also ich beginne mit dem eigenen Beispiel meines einfachen Alltagsrades, ein unspektakuläres Herrentrekkingrad. Das wurde seit 19 Jahren inzwischen an der frischen Luft hier in Berlin-Neukölln nicht gestohlen. Warum? Der Rahmen war mal vor vielen Jahren am Oberrohr gebrochen und den hat ein Fachmann wieder geschweißt und an der Stelle rotbraune Rostschutzfarbe draufgepinselt ist. Und meine These ist, dass eine markante Stelle wie diese jeden Dieb abschreckt, weil für ein defekt erscheinendes Fahrrad kriegt man ja kein Geld mehr oder nur noch weniger. Und jetzt muss man natürlich nicht sein Fahrrad extra zerstören, um es vor Diebstahl zu schützen. Aber man kann so eine Schweißnaht, wie sie da angebracht wurde, an meinem Fahrrad einfach imitieren, mit etwas Klebeband als Grundlage und dann beispielsweise Heißkleber drüber für den 3D-Effekt, den man dann noch ein bisschen punktuell mit Rostschutzfarbe überstreicht. So ein Rad will dann wirklich niemand mehr, obwohl die Komponenten modern und von guter Qualität sind. Es taugt aber auch ein bisschen weniger als Statussymbol, wo ja Fahrräder inzwischen auch angekommen sind in diesem Bereich. Und wenn man das jetzt noch nicht irritierend genug findet, dann wäre vielleicht auch noch ein guter Ansatz, ein falscher Flugrost oder vielleicht auch ein bisschen Moos auf dem Fahrradsattel anzupflanzen oder auch künstlicher Schmutz. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.
Gestohlen werden ja nicht nur Rahmen, sondern auch Sattel, Laufräder und so weiter. Wie schützt man denn die weiteren Teile seines Fahrrads?
Da gibt es verschiedene Tricks. Also ich habe zum Beispiel mit einer Drahtbürste oder einer Feile und einem Permanentmarker die Markenaufschriften von besonders guten Komponenten unsichtbar gemacht oder entfernt. Und damit kennzeichnet man gleichzeitig auch die Teile, was den Wert auch für Diebe durchaus mindert. Es gibt auch so Anti-Diebstahl-Ersatz für die üblichen Schnellspanner, die an den Rädern und den Satteln angebracht sind und am Sattel angebracht sind. Da braucht es dann ein Spezialwerkzeug, fast einen Spezialschlüssel, um diese Räder dann zu lösen, was hilfreich ist. Weitere Ideen sind auch so kleine Minimagneten oder Klebstoff in die Köpfe von diesen sogenannten Inbusschrauben, die man dann nicht mehr so leicht öffnen kann. Und die Achsmutter meines schicken, guten Fahrrades ist eine, die man nur öffnen kann, wenn das Fahrrad horizontal am Boden liegt. Das geht also gar nicht, wenn das irgendwo angesperrt ist. Und damit wird das auch dann vor Diebstahl geschützt.
Nochmal zurück zu den konventionellen Methoden. Wie schließt man sein Rad richtig ab?
Also natürlich am besten an belebten Orten das Fahrrad abstellen, wo regelmäßig Menschen sind, wo auch der Besitzer, die Besitzerin gerade um die Ecke kommen könnte. Hotspots sind natürlich oft Bahnhöfe oder Orte, wo die Räder länger zurückgelassen werden. Man sollte sein Rad aber nicht nur abschließen, sondern auch wirklich unbedingt irgendwo anschließen. Und zwar an einer festen Verankerung, nicht nur an einem Lattenzaun, der leicht zu öffnen ist, oder an einem Baustellenschild, das man vielleicht aus dem Ständer heben kann. Also an was Festem wirklich gut anschließen und dann am besten auch mit dem Rahmen anschließen. Vielleicht auch dann das Schloss noch durchs Hinter- oder Vorderrad legen und natürlich ganz wichtig, ein gutes Schloss oder am besten zwei Schlösser.
Welche Schlösser sind denn gut?
Also da ist keines wirklich perfekt, aber auf jeden Fall sind ganz schlecht diese ganz dünnen Kabelteile oder mit sehr dünnen Ketten. Die sind wirklich in einer Sekunde fast mit der Nagelschere durchgeknipst. Gerade wenn das Schloss auch niedrig am Boden angebracht ist und nicht weiter oben, dann können Diebe den Boden nutzen, um einen Bolzenschneider darauf gut abzustützen und dann geht das auch relativ schnell und lautlos. Eine andere Methode sind oft sogenannte Akkuseitenschneider, Akkuflexen. Da braucht man üblicherweise auch nur eine Minute höchstens, bis ein Schloss wirklich damit geöffnet ist. Die Stiftung Warentest, aber auch die Polizei empfehlen vor allem Bügelschlösser, die aussehen wie ein U. Die sind schwer und umständlich, also nicht so leicht zu transportieren, aber die können besonders solide sein und es gibt ja auch welche aus besonders hartem Stahl. Da braucht dann das Flexen laut Tests der BBC bis zu einer Minute oder auch teilweise noch länger bei den ganz modernen. Ketten und Faltschlösser sind auch in Ordnung, aber leichter zu besiegen, weil diese Klappschlösser auch nicht besonders stabil sind. Und es gibt ja, man muss immer wissen, es ist für Diebe immer eine Art Abwägung. Wie lange braucht er, um ein Schloss zu öffnen, um es zu beseitigen. Und bei einem Lastenrad, das ich auch noch habe, da verwende ich tatsächlich zwei Schlösser. Da werden dann unterschiedliche Schlösser empfohlen, also ein Bügel- und ein Kettenschloss beispielsweise, weil die Diebe oft spezialisiert sind auf bestimmte Fahrräder oder bestimmte Schlösser und dann unterschiedliche Werkzeuge dafür mitbringen müssten. Und es gibt auch lustige Schlösser, die eine Art Stinktierchemikalie enthalten, die dann beim Durchschneiden des Schlosses freigesetzt wird. Und die soll angeblich einen starken Brechreiz auslösen.
Vielen Dank, Moritz Metz, für diesen Selbermacht-Tipp. Räumungen an Unis wegen pro-palästinensischer Proteste, sind sie gerechtfertigt? Ein Thema gleich bei Thilko Gries in den Informationen am Mittag. Und das war Umwelt und Verbraucher heute mit Susanne Kuhlmann.